Ja, in China zu früheren Zeiten gab es zwei verfeindete Bereiche, Regionen. Die Feldherren der Region haben überlegt, wie man die Gegner besiegen könnte, haben also Spione ausgeschickt. Die Spione kamen zurück und haben im Prinzip das Gleiche berichtet. Die haben gesagt, es gibt eine Stelle, eigentlich nur eine Stelle, in der wir erfolgreich den Krieg gewinnen können. Und dann haben beide Spione gesagt, aber da wohnt gerade ein Bauer, ein netter, liebevoller Mann mit seiner Frau. Das sind wohl die glücklichsten Menschen der Erde, die haben noch ein Kind. Und wenn wir da jetzt einzögen und Krieg machen würden, dann werden wir das Glück zerstören. Und die Feldherren haben gesagt, das geht natürlich nicht. Und der Krieg hat nicht stattgefunden, weil man kann ja dieses Glück der Menschen nicht zerstören. Das ist ein Märchen. Das habt ihr gemerkt. So einfach ist es mit dem Frieden nicht, dass Menschen so vernünftig wären und sagen, wir können das Glück anderer Menschen nicht kaputt machen. So funktioniert das nicht. Trotzdem ist es so, dass wir Menschen manchmal so ein bisschen blauäugig sind oder naiv, wenn es darum geht, wie man Frieden schaffen kann. Das gibt's in beide Richtungen. Also es gibt Leute, wenn ihr einmal weiterklickt, die versuchen hier Waffen nach Syrien zu schicken mit der Friedenstaufe und dann der Meinung sind, das schafft irgendwie Frieden. Man sieht, das schafft höchstens den Frieden des Stärkeren, der den Schwächeren unterdrückt, aber es ist nicht Frieden in den Herzen der Menschen. Es gibt die andere Variante, die dann sagt, wir töpfern heute für den Frieden, heute in der Ukraine, also die den Eindruck haben, das wird schon irgendwie von alleine, der Mensch ist grundsätzlich gut, wir müssen nur irgendwas tun. Beides ist irgendwie naiv, weil wir merken hoffentlich, dass beides nicht dazu führt, dass wirklich Frieden wird. Es gibt Politiker, die meinen, Frieden ist möglich, wenn man Mauern baut, damit Menschen nicht hinkommen. Andere haben erlebt, dass Mauern abgerissen wurden wie wir und trotzdem ist unser Land zerrissen. Man kann das bei Facebook nachlesen. Weder Mauern bauen noch Mauern abreißen ist ein Garant dafür, dass Menschen friedlicher miteinander umgehen. Ich muss euch so ein bisschen enttäuschen, wenn es heute um Frieden geht. Ich werde jetzt mit dieser Predigt nicht den Weltfrieden herbeiführen können und euch ein Rezept geben, wie das gelingt. Das müssen andere, die Politiker, irgendwie entscheiden. Da kann ich nicht mitreden, da können wir vielleicht auch nur begrenzt mitwirken. Aber trotzdem, glaube ich, ist das Streben nach Frieden wichtig, vor allem in unserem Umfeld erstmal und mit dem, was wir tun können. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also nochmal die Jahreslosung, wir haben sie jetzt schon gehört. Suche Frieden und jage ihm nach aus Psalm 34, Vers 15. Bisschen schwierig ist immer, wenn man so eine Jahreslosung aus dem Kontext reißt. Man soll das ja im Zusammenhang berücksichtigen. Ich will nicht über den Psalm predigen, aber damit ihr wisst, worum es geht. Der Psalm 34, den schreibt David über eine Begebenheit, als König Saul ihn verfolgt hat. Also David ist schon gesalbter König. Samuel hat ihn gesalbt. Er ist beliebter Heerführer gewesen bei Saul. Und dann wendet sich Saul gegen David, weil er eifersüchtig wird, weil er zornig ist und versucht, David zu töten. Er lässt ihn verfolgen und der David ist so verzweifelt, dass ihm nur noch als Fluchtmöglichkeit bleibt, menschlich gedacht, ich fliehe nach Gat, das lag in Philippi, in dem Land der Philipper, das war nicht Philippi, aber in dem Land, wo die Philipper herrschten. Ich fliehe nach Gat, an den Hof des Königs, der da herrscht. Und dieser König hieß Achish. Wenn man Psalm 34 liest, heißt er plötzlich Abimelech. Wundert euch nicht, wenn ihr im 1. Samuel-Buch lest, da heißt er Achish. Was daran liegt, habe ich bei der Vorbereitung der Predigt erfahren, dass Abimelech scheinbar kein Name ist, sondern ein Titel wie Pharao oder Zar. Also der Abimelech hieß Achish, der König hieß Achish. Also er flieht zu diesem König Achish an den Hof. Das Dumme ist, David war jetzt schon so bekannt, dass ihn selbst dort die Feinde erkennen, das dem König sagen. Und jetzt wird es für den David ganz eng. Stellt euch vor, ihr seid in den Händen eures Feindes, der euch genauso gern mag wie Saul. Und David kommt auf die irre Idee, er stellt sich wirklich verrückt. Er spuckt Speichel, er schreit rum, läuft gegen die Wand. Und der König, als er das erfährt, sagt, ich habe schon genug Verrückte hier, schickt den wieder weg. Und David kann fliehen. Also das ist der Hintergrund dieses Psalms. In diesem Hintergrund ist dieses Wort geschrieben, suche Frieden und jagt ihm nach. Ich möchte das mit drei Gedanken vertiefen und werde dann teilweise auch nochmal auf den Psalm zurückkommen und aus dem, was dazu zu sagen ist, was damit zusammenhängt. Den ersten Gedanken habe ich mal überschrieben, Friede beginnt mit Gott. Das klingt fromm, wir sind in der Kirche. Ich bin aber überzeugt, dass echter Friede wirklich bei Gott seinen Anfang haben muss. Das werde ich erklären. Also wenn David von Frieden spricht, Shalom, dann meint er nicht nur keinen Krieg. Also er meint nicht den Zustand, es ist nicht mehr, die Waffen schweigen, es ist still, sondern Hebräer, wenn Hebräer vom Shalom sprechen, meinen sie ein umfassendes Wohlergehen. Also mir geht's gut in meiner Beziehung zu Gott, in Beziehung zu Mitmenschen, in Beziehung zu mir selber. Ein umfassendes Wohlergehen, das wünschen sich Hebräer auch heute noch. Die sagen, Marsch, Lochma, mag es dir wohlergehen, das ist ihr Gruß mit diesem Shalom-Gruß. Das bedeutet mehr, also wie gesagt, als nur stille Waffenschweigen. Interessant ist, dass David in dem kleinen Vers suche Frieden, jage ihm nach, für ein Nomen, ein Hauptwort, zwei Verben gebraucht. Suchen und nachjagen. Suchen ist so ein bisschen klar, ne? Der Friede, der liegt ja nicht direkt vor der Tür. Aber dieses Wort nachjagen, das ist sehr interessant. Das bedeutet so, nachjagen, das hat was zu tun mit Ausdauer, mit Einsetzen, mit Geduld, mit langen Atem. Man könnte sagen, der Friede liegt nicht vor der Haustür, sondern der Friede ist ein flüchtiges Gut. Man muss den immer wieder neu einfangen. Man muss sich anstrengen, man muss sich Mühe geben. Das steckt alles dahinter. Man muss sich darum bemühen, um diesen Frieden. Und David, der konnte das nur, weil er wusste, dass er eine Beziehung mit Gott hat. Aus der Beziehung zu Gott konnte er versuchen, mit Menschen in Frieden zu leben. Dass er zur Ruhe kommen konnte, war eine Folge seines Glaubens. Diese Geschichte mit David ist ja so, ihr kennt das wahrscheinlich, dass David zweimal die Möglichkeit gehabt hätte, König Saul zu töten. Einmal beim Toilettengang, einmal im Zelt, war er mit Saul allein und hätte ihn umbringen können. Und beides Male sagt David, ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Gott hat ihn gesalbt, wer bin ich, dass ich ihn töten kann? Seine Beziehung zu Gott verbietet ihm sozusagen, kurzen Prozess zu machen, was ihm alle anderen als klug empfohlen haben und gesagt haben, bring ihn um, dann biss ihn los. Das tut er nicht. Und auch im Psalm 34, dieser Hintergrund, stellt euch vor, er hat sich ja verrückt gestellt und durfte dann fliehen. Auch da sagt David nicht, was bin ich für ein kluger Mensch gewesen, das war ein guter Trick, sondern ihm war bewusst, selbst sein Trick, den er sich ausgedacht hat, der König hätte auch sagen können, ich habe genug Verrückte, bringen wir den auch noch um. Das hat der König eben nicht getan, sondern hat ihn weggeschickt. David sagt, das war keine kluge Idee von mir, sondern im Psalm 34 ist ein Lobteil, in dem er Gott lobt, zum Beispiel mit den Worten, Vers 5, Psalm 34, Vers 5, da ich den Herrn suchte, also in dieser Situation so verzweifelt war, antwortete er mir, er rettete mich aus aller meiner Furcht. Also David, der hatte Frieden mit Gott, diesen Shalom, wenigstens was Gott betrifft, aus diesem Frieden hat er gelebt, das hat ihn geprägt. Also wenn wir heute über Frieden reden, muss man wissen, es gibt mindestens zwei Sorten von Frieden. Es gibt einen Frieden, den bekommt man nur geschenkt. Das ist der Friede, der Gott den Menschen gibt. Und es gibt einen Frieden, von dem hier in der Jahreslosung die Rede ist, dem muss man nachjagen. Das ist der Friede zwischen mir und anderen, mit mir selber, mit der Gesellschaft, mit der Welt, mit wem auch immer. Diesen Frieden, der die Seele ruhig werden lässt, den man geschenkt bekommt, der kommt eben aus der Beziehung zu Gott. Also wenn wir heute darüber nachdenken, dass man dem Frieden nachjagen muss, muss man sagen, der Erste, der dem Frieden nachgejagt war, war Gott, der nämlich dem Frieden mit dir und mir nachgejagt ist, der gesagt hat, ich will nicht Gerechtigkeit in dem Sinne, dass du bezahlen musst, sondern ich schaffe Gerechtigkeit, indem ich meinen Sohn für dich sterben lasse, indem jemand anderes die Schuld trägt, dem dieser Friede so wichtig war, dass er selber dafür bereit ist zu sterben. Also wenn wir einmal weiterklicken, Ebenen des Friedens, David lebte in einer Beziehung mit Gott, da war nicht immer alles in Ordnung, Gott musste ihn manchmal auch zur Ordnung rufen, er musste Dinge ändern, aber grundsätzlich wusste David, zu Gott kann ich kommen, meine Beziehung zu Gott trägt mich und hält mich. Und ich möchte das auf uns und auf dich und mich übertragen. Wenn wir heute über Frieden reden, bin ich der Überzeugung, geht es zuerst um den Frieden, den man geschenkt bekommt von Gott. Wenn man zu Gott kommt, wenn man sich an Jesus festmacht. Wir Christen wissen, in Epheser 2 heißt das so, da geht es um die Feindschaft zwischen Juden und Heiden. Und Paulus sagt, die gibt's nicht mehr, denn Jesus ist unser Friede. In Jesus finden wir zusammen, sagt er den Menschen in Ephesus. Wisst ihr, und der Friede ist kein Märchen, wie am Anfang, so blauäugig oder naiv, sondern es ist etwas, was Gott seinen Sohn gekostet hat. Und ich bin überzeugt, dass Friede damit anfängt, mit meiner Beziehung zu Gott, denn Frieden nachjagen ist zum einen sehr anstrengend, das kann man auch, wenn man nicht Christ ist, bin ich überzeugt, kann man sich auch Mühe geben. Aber es kann auch sehr enttäuschend sein. Dem Frieden nachzujagen heißt ja nicht, wenn du versuchst, mit Menschen in Frieden zu leben, dass die alle Ja sagen und sagen, toll, finde ich gut. Denn ich habe euch erzählt, David hätte Saul 2-mal töten können. Saul erfährt das beide Male, ist beide Mal sehr berührt, dass David ihn nicht umgebracht hat. Und schon nach kurzer Zeit später ist er wieder bei der Lösung von vorher, ich bringe ihn trotzdem um. Es gibt in der Bibel diesen Satz in Römer 12, in Vers 18, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. So viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Das heißt, ich soll mich investieren, ich soll Frieden suchen, ihm nachjagen, habe aber nicht die Garantie, dass der andere darauf eingeht, dass er sagt, gut, finde ich gut, lass uns Frieden machen, ist alles in Ordnung. Diese Garantie haben wir eben nicht. Wisst ihr, und David hat das ja erlebt, dass Saul 2-mal das nicht zur Einsicht gereicht hat. Und trotzdem konnte David Gott loben, weil er wusste, letztlich trägt mich der Friede mit Gott auch in dieser schwierigen Zeit. Wisst ihr, manche Leute möchten ja auch Frieden mit dir haben, aber manchmal Frieden dann nur zu ihren Bedingungen. Die wissen genau, wie Frieden aussieht, so wie sie sich das vorstellen. Und nicht so, wie du dir das vorstellst oder auch nicht ein Kompromiss. Das muss genau so sein, wie sie dir das sagen. So, nur so ist Frieden möglich. Und das ist natürlich schwierig, weil manchmal die Welt nicht so einfach ist, dass man zu den Bedingungen eines anderen einfach Frieden machen kann. Ich habe euch nochmal ein Bild von einem Kompass mitgebracht, habe ich auch schon bei der Einsegnung der Ältesten gebraucht. Ich kaufe mir gerade einen Kompass ich nerve schon meine Frau, weil ich dann so viel über Kompasse rede. Ich habe ein Kompassgeschenk bekommen zu Weihnachten, nicht von meiner Frau. Und dieser blöde Kompass zeigte nicht nach Norden. Jetzt kaufst du schon extra einen Kompass und der zeigte 20 Grad woanders hin. Ich mich so geärgert habe, jetzt kaufst du einen Teil und der zeigte nicht die richtige Richtung. Jetzt habe ich mir noch 3 andere Kompasse gekauft. Ich gebe aber wieder welche zurück, um zu gucken, wo wirklich Norden ist, ob welcher ist ein bisschen verrückt, bin dann manchmal auch ein bisschen übertreibt da manchmal auch ein bisschen. Aber was ich deutlich sagen will, ist, wisst ihr, es reicht nicht, wenn jeder für sich selber festlegt, da ist Norden, so sieht Frieden aus. Wir brauchen einen Kompass, der für alle gilt. Man braucht, wie in der Mathematik, einen gemeinsamen Nenner, für alle Bruchrechnungsleute, einen gemeinsamen Nenner, den kleinsten gemeinsamen Nenner, mit dem man arbeiten kann. Und dieser Nenner kann es nicht du sein, das kann nicht der andere sein, sondern das muss der sein, der von sich gesagt hat, er ist der Friedefürst. In Jesaja 9 spricht Gott von dem Messias als Friedefürst. Jesus ist der Friedefürst. Der ist nicht der Kompass, sondern der Nordstern, der magnetische Nordpol, an dem wir uns ausrichten müssen. Und wenn man sich verschiedene Leute sich an einem gemeinsamen Nenner ausrichten, dann wird es leichter, zum Frieden zu finden, weil dann nicht mehr meine Entscheidung die letztgültige ist und nicht deine, sondern Gottes Maßstäbe die sind, an denen ich mich orientieren muss. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass Friede mit Gott beginnt, mit dieser Beziehung, die David zu Gott hatte. Das wird uns in Richtung Frieden prägen, wenn Jesus unsere Mitte ist. Wenn er als Kompass zum Norden zeigt, zu sich, weiß ich, so soll ich leben. Jetzt komme ich zu uns. Der zweite Gedanke, Friede zieht Kreise. Ich weiß nicht, ob ihr noch das Lied von früher kennt, was wir irgendwie ausgelutscht und zu Ende gesungen haben. Ins Wasser fällt ein Stein und zieht doch weite Kreise. Ich kann es heute auch nicht mehr singen, so schön es ist, weil wir es so früher so oft gesungen haben. Und trotzdem ist es richtig, wo Gottes Liebe in einen Menschen fällt, der wirkt sie fort in Kraft und Wort und zieht eben Kreise. Und wisst ihr, Frieden, den ich mit Gott erlebt habe, der soll Kreise ziehen, der soll sich fortsetzen, der soll nicht bei mir bleiben. Darum spricht Jesus in der Bergpredigt von selig sind die Friedenstiften, wir haben es gesungen. Der Friede, sagt er im Kolosser, wir lesen es einmal hier, Kolosser 3, Vers 15, der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen. Und wenn der Friede in meinem Herzen regiert, wenn ich also am Nordpol an Christus ausgerichtet bin, wenn der in mir regiert, dann wird das eben Auswirkungen haben, Kreise ziehen, dann wird es sich bewegen. Wenn er einmal weiterklickt, also nicht nur Frieden mit Gott, dieser Friede mit Gott führt dazu, dass ich auch Frieden mit mir selber schaffe. Jemand hat mal gesagt, wie wollen wir Frieden in der Welt schaffen, wenn wir noch niemals mit uns selber zurechtkommen, wenn wir mit uns im Unfrieden sind. Wisst ihr, wir brauchen Christus, der auch uns Frieden schenkt über unsere Schuld, die wir ihm bekannt haben und trotzdem quält manchmal unser Denken noch, ist noch gefangen, über manche Dinge, die wir denken, die nicht in Ordnung sind, dass wir uns selber plagen und kaputt machen. Der Friede soll auch in mir beginnen. Heute wäre eine Möglichkeit, wenn du mit dir im Unfrieden bist, zu sagen, Herr, schenke mir doch neu Frieden in meiner Seele. Mach mich erstmal da ruhig. Wenn wir es im Kleinen nicht schaffen, einigermaßen friedvoll miteinander umzugehen, ist es dann nicht utopisch, das für die ganze Welt zu wollen. Also bei uns selber anzufangen, ist ganz sinnvoll. Dann zieht das weiter, Friede mit dem Nächsten. Wisst ihr, ganz schnell ist man nämlich dabei, dass es Unfrieden gibt in der Familie, in der Nachbarschaft, beim Arbeitsplatz, mit Bekannten, mit Kollegen, in der Gemeinde. Jemand hat zum Beispiel gesagt, ich bin immer ein Vertreter, ich freue mich, dass es viele verschiedene Gemeinden gibt, weil wir Menschen so unterschiedlich sind. Aber bei aller Freude darüber hat jemand gesagt, die Aufsplitterung im Protestantismus ist also nicht nur ein Zeichen der Vielfalt, sondern hat gesagt, es zeugt manchmal auch von der Dickköpfigkeit und Rechthaberei der Menschen. Das ist so. Nicht jede Gemeinde wurde gegründet, nicht jeder Verband, weil ein geistliches Anliegen dahinter stand, sondern weil manchmal Christen einfach dickköpfig sind. Weil wir manchmal Recht haben wollen. Darum sagt Jesus, wir sollen den Nächsten lieben, wir sollen im Umfeld Frieden schaffen. Das ist ganz praktisch. Ich habe gelesen von einem Mann, der auf einer Jungschar-Freizeit war, es wurden die Zelte abgebaut, es war dicke Luft. Dieser Mann hat mit einem älteren Mitarbeiter sich ziemlich gezofft. Und das hat die ganze Stimmung eigentlich getrübt. Und es war nur noch kurze Zeit, bevor die nach Hause gefahren sind. Der hat gesagt, dann kam dieser ältere Mitarbeiter auf mich zu und hat gesagt, du, wenn wir das jetzt nicht klären, dann nimmt das mit uns beiden kein gutes Ende. Und dann hat er gesagt, dieser Satz des älteren Mitarbeiters hat ihn sehr bewegt bis heute, dass er gemerkt hat, Friede kostet was. Und diesem Mitarbeiter war es wichtig, mit mir in Frieden zu leben. Und ich kann jetzt nicht einfach nach Hause fahren und so tun, als wäre alles in Normal. Und das hat ihn, wie gesagt, dazu geführt, dass die sich versöhnen konnten, in Frieden auseinandergehen konnten und das nicht mit nach Hause nehmen mussten. Ich möchte Mut machen, wenn du im Unfrieden bist mit jemand, Bekannte, Verwandte, Freunde, Gemeinde, nimm das nicht immer mit nach Hause, lass es nicht tiefer sacken, sondern versuch es zu klären. Dem Frieden nachjagen kostet was, aber es ist wichtig, weil es Dinge klärt, Beziehungen wieder möglich macht. Jesus sagt nicht nur, dass wir mit dem Nächsten im Frieden leben sollen, sondern noch auch mit dem Feind. Jemand hat mir geschrieben, es ist nicht so, dass ich dich hasse, nur wenn du brennen würdest, ich hätte Wasser, ich würde es trinken. In diesem Stil könnt ihr bei Facebook ganz viele Kommentare lesen, wie Menschen miteinander reden. So funktioniert die Welt leider nicht, dass wir unser Recht durchsetzen, eben sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn oder noch schlimmer wie das Gesetz des Lamech im Alten Testament, für ein werden sieben sterben, der hat das gleich noch aus. Das funktioniert nicht, dann stoppen wir das nicht, dann geht es immer weiter. Es ist wichtig, den Feind zu lieben. Das ist ja nicht so einfach. Martin Luther King hat mal gesagt, Gott sei Dank hat Jesus nicht gesagt, du sollst den Feind gern haben, sondern er hat gesagt, du sollst ihn lieben. Lieben heißt, ihm mit Gutem begegnen, ihn segnen, du musst ihn aber nicht mögen. Das macht es ein bisschen leichter, aber es ist trotzdem eine Herausforderung. Gibt es Menschen, die du als Feinde bezeichnest, dann sind wir aufgefordert zu überlegen, wie ich ihnen begegne. Aus der Aufforderung zum Frieden, aus der Liebe, kommen wir nicht raus. Das ist so ein bisschen gemein, ne, dass Jesus die Türen alle zumacht. Er hat gesagt, damit lasse ich dich nicht einfach so durchkommen. Dem Frieden nachjagen kostet was. Es ist nicht einfach, aber ich habe ja auch Frieden mit den Menschen gemacht, als sie noch mit mir in Feindschaft lebten. Wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Der letzte Gedanke, der dritte, Friede, ganz praktisch. Ich fand es sehr schön oder nachdenklich eigentlich, wo ein älterer Mann, der noch im Krieg war, an der Straße vorbeigeht, er sieht Kinder Krieg spielen. Auch Kleine, die mit Stöcken und dagegen laufen, wie ich früher auch gemacht habe, und dann Peng, Peng rufen, du bist tot. Und der alte Mann, der im Krieg war, der es erlebt hat, den packt das so, dass er zu den Kindern sagt, Kinder, hört doch auf, Krieg zu spielen. Und die Kinder sind so erschüttert, weil der Mann so erschüttert ist, ziehen sich zurück, beratschlagen und kommen dann irgendwann zu dem alten Mann zurück und sagen, du, wie spielt man denn Frieden? An dieser Geschichte wird eines deutlich, es ist viel leichter, Krieg zu spielen, als Frieden zu leben. Weil die normale Reaktion ist, eben Auge um Auge, Zahn um Zahn, was du mir getan hast, das musst du auch erleben. Das ist normal. Und Frieden zu leben, ist viel schwieriger. Wie kann man das tun? David hat in dem Psalm ganz konkrete Tipps gegeben. In dem gleichen Psalm, Psalm 34, schreibt er, in dem Zusammenhang muss man die Jahreslosung lesen, behüte deine Zunge vor Bösem, deine Lippen, dass sie nicht Trug reden, lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Also David fängt an mit achte auf deine Worte. Wisst ihr, mit Worten können wir Frieden schaffen und Frieden zerstören. Mit Worten können wir Menschen aufbauen und Menschen kaputt machen. Und darum ist es wichtig, dass man, wenn man Frieden möchte, darauf achtet, was sage ich und wie sage ich Dinge. Einer meiner Verse, den ich aus der Jugend noch kann, ist, wo viele Worte sind, geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Überlege ich, was ich sage. Wenn ich zu viel unbedacht rede, sage ich manchmal Dinge, die ich bedauern muss. Ich habe ein Zitat gefunden von einem Mann, der heißt Ferguson. Das finde ich sehr herausfordernd. Er hat gesagt, stell dir vor, für jedes gute Wort, das Menschen aufbaut, kriegst du 10 Cent. Und für jedes böse Wort, das dir entflutscht oder das du sagst, kriegst du 5 Cent. Also ein gutes zählt doppelt so viel. Und dann ist eine Frage, mit dem er da schließt, wärst du am Ende deines Lebens arm oder reich? Redest du mehr Positives Oder bist du jemand, der am Ende Schulden hätte, weil ihm zu viel über die Lippen flutscht, was besser ungesagt bliebe? Ein zweites, was, da musst du gar nicht weiterklicken, ein zweites, was er dann sagt, vom Bösen ablassen, Gutes tun, vom Bösen ablassen, Gutes zu tun. Die konkrete Frage, wenn du mit jemandem in Auseinandersetzung bist, wie kann ich dieser Person vielleicht etwas Gutes tun? Und was muss ich an Bösem lassen, was ich dieser Person vielleicht antun würde? Eine gute Möglichkeit finde ich immer, wenn man mit Menschen in Konflikt gerät, erstmal für sie zu beten. Ich bin überzeugt, das wird verändern, entweder dich, dass sich deine Einstellung zum anderen ändert, es ändert vielleicht den anderen seine Einstellung zu dir, es ändert vielleicht einfach die Umstände oder die Situation, aber etwas wird sich verändern, wenn du für Menschen betest, mit denen dir es schwerfällt. Darum sagt Paulus im Römerbrief, segnet die euch verfluchen und so weiter, dass man versucht, Gutes zu tun. Und das Letzte, was wir schon hatten, suchen und dem Frieden nachjagen. Nochmal, Jesus sagt, wir sollen nicht reaktiv sein. Wisst ihr, dann warten, dass einer zu uns kommt und sagt, du, ich habe dich verletzt, das tut mir leid, das ist auch gut. Sondern er sagt, du sollst proaktiv sein, dem Frieden nachjagen. Da steht nicht, warte auf den Frieden, sondern bemühe dich um den Frieden. Das heißt, dass ich den ersten Schritt gehen soll auf einen Mensch zu und nicht einfach zufrieden bin, dass in die Situation so ist, wie sie ist. Dazu habe ich ein Zitat gefunden von einem Juden, Shalom ben Chorin, er heißt schon Frieden im Namen, und er hat über den Frieden, die Jahreslosung, das geschrieben, was man hier vielleicht lesen kann. Ich lese es aber auch vor. Er hat geschrieben, wer Frieden sucht, wird den anderen suchen, wird zuhören lernen, wird das Vergeben üben, wird das Verdammen aufgeben, wird vorgefasste Meinungen zurücklassen, wird das Wagnis eingehen, wird an die Änderung des Menschen glauben, wird Hoffnung wecken, wird dem anderen entgegenkommen, wird zu seiner eigenen Schuld stehen, wird geduldig dranbleiben, wird selber vom Frieden Gottes leben. Und dann seine Frage, suchen wir den Frieden? Ich fand das eine schöne Zusammenfassung, wie Frieden im Miteinander gelingen oder aussehen kann, und seine Frage. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich glaube, wenn wir Frieden suchen wollen, habe ich am Anfang gesagt, müssen wir in der Beziehung zu Gott beginnen. Und der David hat das ja deutlich gemacht, aus seiner Beziehung zu Gott hat er all das gesehen. Und die Beziehung zu Gott hat ihn auch verändert. Er sagt in dem gleichen Psalm dieses Wort, das ich euch schon öfters mal vorgelesen habe, Psalm 34, Vers, einfach weiterklicken, ja. Da hat er geschrieben, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Also David lädt ein, auf Gott zu schauen, darum lobt er Gott auch. Die auf ihn sehen, deren Angesicht soll strahlen vor Freude und sie sollen nicht schamrot werden. Dieses Schamrot bezieht sich vermutlich darauf, dass sie sich nicht dessen schämen müssen, dass sie auf Gott gucken, weil andere sagen, was guckst du auf Gott, das bringt doch nichts, dein Angesicht soll nicht schamrot werden, denn es lohnt sich, auf Gott zu schauen, weil der wird dich verändern, das wird dich prägen. Und das werden wir gleich im Abendmahl feiern. Zu Jesus zu kommen. Ich habe dazu von Ernst Günther Wenzler etwas gefunden. Der hat mal erzählt von einer Skifreizeit, die sie in Italien gemacht haben, in den Alpen. Und er schreibt, sie hatten das so gemacht, an der Skifreizeit am Ende ein Abendmahl im Freien, im Dunkeln vor einer Kapelle, im Schnee. Und er hat gesagt, sie waren mitten in dieser Abendmahlsfeier. Er hat den Leuten die Einsetzungsworte vorgelesen. Und dann hat er ihnen gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich möchte euch Ruhe schenken, das Wort von Jesus. Und dann hat er gesagt, und ihr könnt diese Gnade beißen, wenn ihr in das Brot beißt, könnt ihr schmecken, dass Gott euch Gnade schenkt. Und dann hat er gesagt, dann geschah das Ungewöhnliche. Plötzlich hörten sie schlürfende Geräusche, so Knacken von Ästen, huschende Gestalten, die umherliefen. Und er hat gesagt, da haben sie festgestellt, dass die italienische Armee ein Nachtmanöver gemacht hat, mitten da, wo sie das Abendmahl gefeiert haben, im Dunkeln, und plötzlich sind Soldaten an ihn vorbeigerobbt. Und er musste am Psalm 23 denken, und du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, hat gesagt, aber die Italiener waren ja nicht unsere Feinde, aber er hat gesagt, die waren erst im Abendmahl total von der Rolle, und die italienischen Soldaten waren auch etwas irritiert, dass sie da zu den Leuten kamen, die Abendmahl feierten. Aber beide haben sich in Ruhe gelassen, und dann hat er gesagt, und es war nachher das eindrücklichste Abendmahl, das ich je gefeiert habe, dieses Bild im Unfrieden dieser Welt, in Krieg, in Auseinandersetzung, in Gewalt, da ist das Abendmahl am richtigen Platz, weil gerade da können wir zur Ruhe kommen, Frieden finden, auf Jesus schauen. Und so wollen wir das auch gleich tun beim Abendmahl. Ich bin überzeugt, dann bekommt der Frieden eine Chance, wenn wir bei Gott anfangen, wenn wir bei ihm auftanken und uns bei ihm Kraft und Mut holen, das im Alltag umzusetzen. Ich wünsche uns, dass Gott uns dabei Gelingen schenkt und auch ja, die Einsicht und den Mut, vielleicht Dinge neu anzugehen in deinem Leben, wo Beziehungen nicht gut sind, dir die Kraft zu geben, etwas zu ändern, so viel der andere das Mensch, so viel an euch liegt, ne, was man nicht ändern kann, kann man nicht ändern, aber dass wir den Mut haben, nicht zufrieden zu sein, sondern Jäger werden im positiven Sinn. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir für diese Jahreslosung, die ja, David so im wahrsten Sinne des Wortes durchbuchstabieren musste in dieser Notsituation. Trotzdem konnte er das hinterher so schreiben, dass du ihn bewahrt hast, dass er bei dir sicher war, dass die auf dich schauen, eben deren Angesicht soll strahlen vor Freude. Danke, Herr, für dieses Wort, das uns aber auf der anderen Seite auch herausfordert, wenn wir diesen Frieden, den geschenkten Frieden von dir haben, dass wir dann auch Friedensstifter sein sollen. Und dieses Wort nachjagen, das fordert uns heraus, den ersten Schritt zu gehen, nicht zu schnell zufrieden zu sein, sondern ja, das kostet Mühe, das ist manchmal schwer und auch herausfordernd. Aber ich danke dir, dass du darauf deinen Segen legst. Du möchtest, dass wir Beziehungen in Ordnung bringen, dass wir in Frieden leben mit uns selbst, mit dem Nächsten, selbst mit den Feinden. Hilf uns dabei, dass wir das besser hinbekommen, dass wir von dir lernen und auf dich schauen. Amen.